Vajanam verdeckt von Agya unwissend, Adokshayam jenseits der Reichweite des materiellen Begriffsvermögens, transzendental, Avyayam unfehlbar, Na nicht Lakshase wahrgenommen, Muradrisha vom törichten Beobachter, Nataha Künstler, Nadyadada als Schauspieler verkleidet. Als Schauspieler verkleidet, Entschuldigung. Yata, wie? Übersetzung. Jenseits des Bereiches der begrenzten Sinneswahrnehmung bist du der ewig unnahbare Faktor, der durch den Schleier der täuschenden Energie verhüllt wird. Du bist dem törichten Beobachter unsichtbar, ebenso wie man der weniger Intelligente einen als Spieler verkleideten Mimen nicht erkennt. How to do the translation? Ram Vallabhai, you are translating into English? Wollen wir mal sehen, die sind alle noch damit beschäftigt. Sprech mal rein, dass man sieht, ob der. Yes, he is there. He is there. Gut. Erläuterung. In der Bhagavad Gita erklärt Sri Krishna, dass weniger Intelligente ihn für einen gewöhnlichen Menschen wie sich selbst halten und ihn deshalb verspotten. Das Gleiche wird hier von Königin Kunti bestätigt. Die weniger Intelligenten sind diejenigen, die sich gegen die Autorität des Herrn auflehnen. Solche Personen nennt man Asuras. Die Asuras wollen den Herrn trotz zahlloser autoritativer Nachweise nicht als den Höchsten anerkennen. Wenn der Herr als Rama, Narasimha, Baraha oder in seiner ursprünglichen Gestalt als Krishna persönlich unter uns erscheint, vollbringt er viele wunderbare Taten, die nach menschlichem Ermessen undurchführbar sind. Wie wir im 10. Kanto dieses großartigen literarischen Werkes erfahren werden, vollführte er seine für menschliche Begriffe unmöglichen Taten schon, als er noch auf dem Schoß seiner Mutter lag. Zum Beispiel tötete Krishna die Hexe Putana, die ihre Brust mit Gift eingerieben hatte, um ihn zu töten. Krishna sauchte an ihrer Brust wie ein gewöhnliches Kind, doch er sauchte ihr dabei zugleich das Leben aus. Etwas später hob er den Govardhan-Hügel empor, wie ein Knabe einen Pilz in die Höhe hält, und so blieb er 7 Tage lang stehen, um Bewohner von Vrindavan zu schützen. Dies sind einige der übermenschlichen Taten des Herrn, die in den autoritativen vedischen Schriften wie den Puranas, Itihasas, Geschichtsschreibung, und dem geschildert werden. Mit der Bhagavad Gita schenkte er uns wundervolle Unterweisung. Er zeigte als Held, Familienvater, Lehrer und Entsagungsübender unfassbare Tätigkeiten. Er wird von solch maßgeblichen Persönlichkeiten wie Vyasa, Devala, Asita, Narada, Madhva, Shankara, das ist interessant, dass Shankara hier auch auftritt, Ramanuja, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti, Bhaktisiddhanta Saraswati und allen anderen Autoritäten ihrer Nachfolge als die höchste Persönlichkeit Gottes anerkannt. gemerkt, Prabhupada fängt jetzt an, Krishna zu lobpreisen. Das ist sehr schön, wenn man ein bisschen in die Mut reinkommt. Auch er selbst, also Krishna, hat sich an vielen Stellen der authentischen Schriften als solcher kundgetan. Und dennoch gibt es Menschen mit dämonischem Denken, die es ablehnen, den Herrn als die höchste absolute Wahrheit anzuerkennen. Dies liegt zum einen an dem dürftigen Maß ihres Wissens und zum anderen an ihrem starren Eigensinn, der ein Ergebnis ihrer vielen sündhaften Handlungen der Vergangenheit und der Gegenwart ist. Solche Personen konnten Sri Krishna nicht einmal erkennen, als er vor ihnen stand. Eine andere Schwierigkeit liegt darin, dass sie ihn nicht als den höchsten Herrn erkennen können, weil sie sich größtenteils auf ihre unvollkommenen Sinne verlassen. Zu ihnen gehören auch die neuzeitlichen Wissenschaftler. Sie wollen alles durch ihr experimentelles Wissen erkennen. Es ist jedoch nicht möglich, die höchste Person durch unvollkommenes experimentelles Wissen zu begreifen. In diesem Vers wird er als Adokshaya beschrieben, als derjenige, der jenseits der Reichweite experimentellen Wissens steht. Alle unsere Sinne sind unvollkommen. Wir behaupten, alles wahrnehmen zu können, doch wir müssen zugeben, dass wir die Dinge nur unter ganz bestimmten materiellen Bedingungen wahrnehmen können, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben. Der Herr entzieht sich unserer sinnlichen Wahrnehmung. Königin Kunti erkannte diese Unzulänglichkeit der bedingten Seelen, insbesondere die der Frauen, da diese weniger intelligent sind. Für weniger intelligente Menschen muss es so etwas wie Tempel, Moscheen oder Kirchen geben, damit sie beginnen können, die Autorität des Herrn anzuerkennen und an solchen heiligen Orten von Autoritäten über ihn zu hören. Für die wenigen Intelligenten ist ein solcher Beginn des spirituellen Lebens notwendig. Und nur törichte Menschen wenden sich gegen die Errichtung solcher Verehrungsstätten, die unerlässlich sind, um den spirituellen Standard der Allgemeinheit zu heben. Für weniger Intelligente ist das Sichtverneigen vor der Autorität des Herrn, wie es in den Tempeln, Moscheen und Kirchen üblich ist, ebenso segensreich wie die Meditation der fortgeschrittenen Gottgeweihten über ihn durch aktiven Dienst. Hare Krishna. Das ist ein sehr wichtiger Satz von Prabhupada, dieser letzte, der oft auch. Es ist gut, wenn man solche Merksätze sich zu Gemüte führt. Ich lese ihn gerne noch einmal vor. Für weniger Intelligente ist das sich verneigen vor der Autorität des Herrn, wie es in den Tempeln, Moscheen und Kirchen üblich ist, ebenso segensreich wie die Meditation der fortgeschrittenen Gottgeweihten über ihn durch aktiven Dienst. Also was noch, wir haben in unserem Züricher Tempel wirklich alles, was noch fehlt, ist irgendwie eine gute Ablage für Bücher, die muss also höher sein als die Sitzfläche des. Super. Ist ja alles da. Also jetzt ist alles da. Sehr wichtig, dass die heiligen Bücher immer höher sind als unsere eigene Sitzfläche, also wo wir drauf sitzen. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Askatyari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Magaradhana Jadigo Tavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gut. Maya Javani Kachanam Agyad Yokshayam Avyayam Nalakshase Mudadrisha Nato Natyararo Dhara Yata. Jenseits des Bereiches der begrenzten Sinneswahrnehmung bist du, Krishna, der ewig unnahbare Faktor, der durch den Schleier der täuschenden Energie verhüllt wird. Du bist dem törichten Beobachter unsichtbar. Ebenso wie man, der weniger Intelligente, einen als Spieler verkleideten Mimen nicht erkennt. Die materielle Energie Maya verhüllt Krishna und seine transzendentalen Spiele vor den Beobachtungen des weniger intelligenten Menschen. Im siebten Kanto, falsch, siebten Kapitel wollte ich sagen, des ersten Kantos gibt es eine Erläuterung von Vyasadev, oder eine Erläuterung, in dem Vyasadevs Verwirklichung dargestellt würde. Ich glaube, dass Krishna Chandra schon eine Reisegruppe nach Badrinath genommen hat. Wir konnten selber auch einmal dort sein, und das wird in dem Weg des großen Abschieds beschrieben. Da gibt es eine Stelle, wo Vyasadev seinen Ashram hatte und eine unglaubliche Verwirklichung machte von Krishna. Und zwar sah er, dass Krishna und ein bisschen hinter ihm die äußere Energie Apashyat Purusham Purnam, die vollendete, vollkommene Persönlichkeit Gottes, Purusham Puram, und ein bisschen hinter ihm, unter seiner vollen Aufsicht, die Maya Shakti. Das heißt, dass Krishna sich nicht, dass Maya sich nicht wagte, direkt vor Krishna zu kommen. Ich glaube, wir kennen das, wenn wir vor einer Persönlichkeit, also wenn wir bei einer Persönlichkeit sind, die wir sehr achten, wollen wir immer ein bisschen hinter ihr sein. Wir wollen gerne unter der Aufsicht dieser Persönlichkeit sein. So ist dann auch Maya in dem Darshan, den der Herr Vyasadev gewährte, ein bisschen hinter und Krishna gestanden, unter der vollen Aufsicht, Apashrayam. Ashraya heißt ja Zuflucht, und Apa heißt ja ganz besonderer Zuflucht. Er ist unter der Aufsicht, also er ist die kontrollierte Maidservant. Hare Krishna, sehr gut. Der nächste Text beschreibt dann, wie diese äußere Energie Maya auf uns wirkt. Wir sind durch diesen äußeren Einfluss bedeckt. Die äußere Energie ist nicht unter unserer Aufsicht, sondern wir befinden uns unglücklicherweise unter ihrem starken Einfluss. Durch den Einfluss dieser äußeren Energie nun denkt das Lebewesen, obwohl es ja eigentlich transzendental zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur ist, es sei ein Produkt der Materie und erleidet daher die Reaktion materieller Leiden. Wird im Bhagavatam erklärt. Sumaya bedeckt uns. Und nicht nur, dass sie uns bedeckt. Wenn man unter seiner Bettdecke oder seinem Schlafsack liegt, dann ist der Schlafsack sehr passiv. Der liegt da über einem. Maya liegt nicht einfach über uns. Maya wirkt auf zweierlei Art auf unsere Psychologie. Das heißt, also das eine ist ja schon, sie bedeckt uns, aber dann, sie zieht uns herunter. So, auf Krishna hat Maya keinen Einfluss. Im zweiten Kanto, 5. Kapitel, Vers 13, gibt es einen total tollen Shloka, der heißt Vilajamanaya yasya statum ikshapate muya vimohita vikatante mamaham itidu didya. Hier wird ausgedrückt, wie Maya, was den Herrn betrifft, nicht wagt vorzutreten. Sie ist immer apashayam, ein bisschen hinten. Aber bei uns bedeckt sie und zieht sie herunter. Hier wird es toll also erklärt. Die verblendende Energie des Herrn wagt es nicht vorzutreten, denn sie schämt sich ihrer Stellung. Doch diejenigen, das sind jetzt wir, die durch sie verwirrt sind, reden Unsinn, beherrscht von den Gedanken, ich bin es und es gehört mir. Aham mam ameti. Maya, die Krishna nicht berühren kann, aber uns sehr stark zieht, im Bewusstsein kontrolliert. Ich möchte euch eine Analogie erzählen. Ich habe unlängst in Indien gehört von einem Devotee, dass dort vor ungefähr 50 Jahren eine Zaubervorstellung gemacht wurde. Normalerweise werden in Tempeln rein spirituelle Dinge veranstaltet, aber hier machten die Organisatoren einmal eine Ausnahme und die Tempelorganisatoren und holten sich einen Zauberer in den Tempel hinein. Das haben wir auch mal in Mayapur gemacht, wo wir einen großen Zauberer, einen bekannten Zauberer, den ich auch gerne mal erlebt hätte, ehrlich gesagt, eingeladen haben, um dir eine Vorstellung zu geben. In Indien sind Ashrams, also die auf dem Dorf liegen, manchmal auch soziale Versammlungsorte. Da kommt das einfache Volk und da wird dann manchmal was gemacht für die. So, also kam der Zauberer dorthin und machte eine Zaubervorstellung. Und am Anfang der Zaubervorstellung, es war wie damals in Indien ein Krishna-bewusster Mensch. Am Anfang der Zaubervorstellung sagt er, liebe Leute, auch besonders liebe Swamis und liebe Mönche, ich werde jetzt ein bisschen zaubern. Aber alles, was ich mache, ist Illusion. Nimmt es nicht für bare Münze. Also nimmt es nicht ernst. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand auf die Zaubervorstellung reinfällt. Nicht, dass ihr irgendjemand hier jetzt gleich die Polizei holt oder sowas. Ist okay, sagt die Brahmacharis. Wir werden das durchschauen. Und dann fängt er an. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie Maya wirkt. Maya wirkt und du kannst es nicht erkennen, wie sie in dein Bewusstsein kommt. Genau wie diese Zaubervorstellung. Was ihr jetzt hören werdet, hoffentlich wird keiner aufspringen und ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es wird super heftig. Also wenn ihr ein schwaches Nervenkostüm habt, lieber vorher rausgehen. Also, er rief einfach einen der Leute vorzutreten. Er trat vor. Er sagte nochmal, also was ihr jetzt sehen werdet, ist nur Illusion. Dann bat er ihn in eine Kiste rein und fing an, diese Kiste aufzusägen. Ratsch, 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 ratsch. Och, der Mann schlief so. Der hatte so hypnotischen Schlaf gesetzt. Und dann fing er an, plötzlich kam das Blut aus dieser Kiste geschossen. Also ich natürlich, die zarten Mönche waren nur, es kam also raus, der Zauberer sagt, nun mal ist es nicht echt. Aber die Leute schauten nur und bejammerten den Armen, der da durchgesägt wurde. Der Ashram-Leiter sprang auf und rannte zur Polizei. Hier wird einer gemordet im Tempel. Und dann musste der Zauberer die Zaubervorstellung unterbrechen und sagen, also ihr seid sehr wenig belastbar. Und dann sagt er, lösen seiner Binden. Und dann sprang der Mann aus der Kiste hervor. Und er war nicht durchgesägt, natürlich. Das kann man ja nicht ethisch beantworten, einen durchzusägen in der Veranstaltung. Das ist ja klar. So, das ist neu. Du hast keine Möglichkeit zu verstehen, wieso du nicht in Maya bist, wenn du in Maya bist. Es geht einfach nicht. Sie ist tausendmal, millionenmal machtvoller als der machtvollste Zauberer, der seine Zuhörer trotz dreimaliger Vorwarnungen total schockiert. Maya ist unglaublich machtvoll. Markandeya Rishi, das wird im 12. Kanto beschrieben, wollte einmal Maya sehen. Und das heißt, dass der höchste Herr ruhvolli lächelte, als er das hörte. Wehmütig, wie ein Vater, Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt. Er lächelte wehmütig, weil manchmal auch große Devotees, wenn sie mit Maya in Kontakt kommen, plötzlich materielle Wünsche entwickeln und dann diese ziehende Kraft Mayas merken, die sie wegzieht vom spirituellen Leben. Und dann, nachdem der Herr wehmütig gelächelt hatte, verschwand er, um sich vorzubereiten, seine täuschende Energie zu schicken. So, zu dieser Zeit meditierte Markandeya Muni über Lord Krishna. Und das heißt, er war sehr tief in dieser Meditation versunken. Er vollführte seine Verehrung mit Bhava Dravyai. Das ist eines der Techniken des hingebungsvollen Dienstes. Man nennt es Smaranam, dass man in der Erinnerung oder Meditation verschiedene Artikel nimmt und sie Krishna dann darbringt in einer mentalen Geste der Verehrung. Wir hören im 10. Kanto, wie Vasudev im Gefängnis nicht in der Lage war, die Geburt seines Sohnes angemessen zu feiern und den Brahmanas Spenden zu geben, wie es üblich wäre, aber da gab er einfach Millionen von Kühen im Geiste weg. So, wenn man nicht die Gelegenheit hat, Krishna direkt zu verehren, macht es nichts. Man kann ihn viel besser auf einer bestimmten Entwicklungsstufe im hingebungsvollen Dienst mit Bhava Dravyai verehren. Das heißt, Paraphernalia, wie sagt man, Artikel zur Verehrung, die man in seinem Geiste darbringt. So, als er so dabei war, Krishna zu verehren, Hare Krishna. Shri Krishna ki jai. Als er so dabei war, Krishna zu verehren, entwickelte sich plötzlich ein Sturm, der Wolken zusammen blies. Blitze kamen aus den Wolken hervor und es goss reinste Wassermassen, sodass es schließlich so erschien, als wenn alles voller Wasser wäre. Das Bhagavata beschreibt, dass die vier Ozeane herbeikamen, um die Einsiedelei von Markandeya Rishi zu umzingeln. Er kriegte unglaublich Angst. Er sah, wie alle Lebewesen verschluckt wurden von den Wassermassen und musste anfangen zu schwimmen in den Wassermassen. Nur nach einiger Zeit hatte er alle Orientierung vergessen. Er wusste weder, wo Osten noch Westen noch Norden war. Er geriet in Strudeln, wurde von den machtvollen Wellen aufgepeitscht und von Seemonstern angegriffen. In dem Augenblick dachte der Rishi kurz, dass es gut wäre, jetzt zu sterben, aber er hatte die Segnung, nicht zu sterben. Das ist eine besonders schöne Geschichte, wie er die Segnung bekam. Markandeya Rishi war, dem war es eigentlich vorbestimmt, beim 7. Lebensjahr zu sterben. Das war in dem Horoskop drin. Und sein Vater war sehr belastet dadurch. Er lebte mit seinem Vater, dessen Namen auch mit M anfängt, in einem Wald, und er wusste, dass dieser Sohn noch bis zum 7. Lebensjahr leben würde. Und so unterrichtete der Vater seinen kleinen Sohn darin. Also wenn immer du ein Sadhu siehst, Jung, bring deine voll ausgestreckten Ehrbietung da. Schmeiß dich zu Boden, dass du ein bisschen möglichst viele Segnungen kriegst. Einmal kam das sind die 7 Rishis oder die 9 Rishis? 7, nicht? Die Saptarishis, genau. Die Saptarishis zu Besuch in dem Ashram. Und der Kleine, der jetzt gut geschult war, sah die, lief zu den Himmel, genau, das wird wohl 6,5 Jahre alt gewesen sein, schmiss sich den vor den Lotusfüßen und machte tolle Gebete da. Und die Saptarishis, die waren durch diese rührende Art der Hingabe, ein Kind hat ja so eine rührende Emotionalität oft, total beeindruckt und segnet ihn. Mögest du für immer leben. Also das ist gut. Nachdem die Segnung ausgesprochen war, holte sich der Vater die Rishis beiseite und sagt, also das ist ja sehr problematisch mit eurer Segnung. Ich freue mich wahnsinnig darüber, aber dem ist es bestimmt im 7. Lebensjahr zu sterben. Daraufhin sagten die Saptarishis, wir haben dir unsere Segnung gegeben, die muss eingehalten werden. Wir gehen jetzt zu Brahma und werden ihm sagen, dass er als der Weltenschöpfer da, was immer da im Wege ist, beseitigt. Und so kam es, dass Markandeya Rishi durch Achtung vor höher gestellten Persönlichkeiten ein unbegrenztes Leben bekam. Wir können daraus lernen, dass es für uns auch sehr wichtig ist, höhere Devotees oder überhaupt Respektpersönlichkeiten wirklich unseren vollen Respekt darzubringen. Wenn ihr das könnt, wenn ihr einfach lernt, eine große Achtung im Herzen vor, ja, angefangen mit Srila Prabhupada, vor ja, euren eigenen spirituellen Meistern und überhaupt älteren Devotees zu haben, das ist auch unglaublich gesund für euer spirituelles Leben und auch für das Leben. Es kommen Segnungen überein, die einen nützen. Unser spirituelles Leben sollte oder kann beruhen auf Segnungen. Das heißt, die ernsthaften Gefühle, die ein Devotee uns gegenüberbringt, von wohlmeinender Haltung und so weiter, das trägt uns unglaublich. Ja. So, Markandeya konnte nicht sterben in den aufgepeitschten Wogen. Die Seemonster konnten ihn nicht auffressen. Es wird beschrieben, dass in dieser Zeit Markandeya Muni mal Klagen fühlte und mal fühlte er sich unverhofft sehr glücklich. In den Wellen Mayas. Ne? Ja. Manchmal fühlte er sich krank. Manchmal äußerst gesund und jetzt schwimmen wir schon ganz gut hier. Und so weiter. Irgendwann einmal kam er nach einigen Kalpas, also unvorstellbaren langen Zeitabläufen, dorthin, wo Puri ist. Und in Puri sah er einen leuchtenden, wie ein Diamant, ein Banyanbaum stehen, und da war ein Blatt von gelöst, und auf diesem Blatt mitten in den Wolken sah er ein wunderschönes Kind. Ich kann euch gleich sagen, es war Krishna, der war einfach auf dem Banyanbaum total transzendental und auf dem Mandelbaum lief, wie sagt man, Blatt und trieb in den Wogen der Vernichtung herum, als wäre das das Normalste der Welt. Hier sehen wir, was wir im Bhagavatam vorhin gelesen haben, die täuschende Energie kann den Herrn nicht berühren. Und er hatte sogar ein Projekt. Er nuckelte auf seinem Zeh. Denn Krishna dachte bei sich, die ganze Welt verehrt meine Lotusfüße, weil da ein besonderer Geschmack drin liegt, eine besondere Süße. Ich möchte herausfinden, was diese Süße ist. Und so nahm er sich den Zeh wie ein kleines Kind und führte ihn in seinen Lotusmund und kostete den Geschmack seines Lotusfußes. Ist das nicht transzendental? Was willst du noch? Willst du noch einen Beweis für mehr Transzendentalität, Kaloshimashana? Das ist doch wirklich jenseits von allem Vorstellung. Er treibt da auf dem Wasser der Vernichtung, was die ganze Welt verschluckt und alle Lebewesen. Ganz gelöst und glücklich, während er seinen großen Zeh in den Mund hat. Ich will euch das jetzt nicht vormachen hier auf diesem achtungsvollen Sitz, aber das ist sehr süß, sieht das aus. Völlig absorbiert. So als Markandeya diese Sache sah, wurde er total glückselig, von Glückseligkeit erfasst und kam so ein bisschen näher, um zu fragen, wer dieses wundersame Kind war, wollte ihn fragen. Aber als er gerade fragen wollte, atmete Krishna ein und dabei bewegten sich die Falten auf seinem lieblichen Bauch ein bisschen. Und als er einatmete, wurde Markandeya reingesogen in den Körper des Herrn, wie ein Moskito durch das Einatmen in die Nase des Einatmenden reingesogen werden. Hare Krishna. Als er mit dem wundersamen Kind war, sah er plötzlich die Gegend, aus der er kam. Alles war wie zuvor. Keine Wogen, keine Seemonster. Der Himalaya. Wie er sich gerade daran gewöhnt hatte, merkte er, wie das wundersame Kind ausatmete. Und mit dem Ausatmen wurde er erfasst und kam aus der Nase des Herrn heraus und war wieder im Ozean am Kämpfen. Jetzt wusste er, das ist Krishna. Er war voller Glückseligkeit und wollte sich zustürzen auf den Herrn, um ihn zu umarmen, aber dann vanished, wie sagt man in Deutsch, dann verschwand der Herr. Er verschwand einfach. Der Banyanbaum verschwand. Die Wasser der Vernichtung verschwanden. Das ist jetzt also nicht zum Schlafen, Jai Gopal. Da musste aufgeregt sein. Und er fand sich vor seiner Einsiedelei. So, dann brachte Markandeya ein enthusiastisches Gebet an. Ich habe mir das niedergeschrieben, weil ich es so toll finde. Oh! Liebster Herr Srihari, ich suche Zuflucht bei den Sohlen deiner Lotusfüße, die Furchtlosigkeit all denjenigen gewähren, die sich dir ergeben. Selbst die großen Halbgötter sind verwirrt durch deine täuschende Energie, die ihnen erscheint in Verkleidung von Wissen. Krishna setzt also verschiedene Lebewesen in Täuschung. Markandeya hatte er Enttäuschung versetzt, indem er ihm die Vernichtung des Universums geschickt hatte. Den Halbgöttern schickt er Wissen und uns Hare Krishna-Leuten schickt er vielleicht eine Ansicht. Ich habe recht, meine Sicht der Dinge ist richtig. Wir sind völlig überzeugt. Wir halten dieses täuschende Wissen für wirklich. Das ist Maya. Das ist die Zaubervorstellung, der keiner erlegen kann, nicht einmal, oder der keiner widerstehen kann, nicht einmal Markandeya Rishi, der auf der Ebene der Bhava mit Krishna verbunden ist. Maya, Der Einzige, der Maya besiegen kann, ist Krishna. Und die Devotees wissen das. Deswegen wissen sie, dass die einzige Möglichkeit für sie, Maya zu überwinden, in einer einzigen Tat besteht. Diese Tat drückt Krishna in der Bhagavad Gita aus, wo er sagt, Daivi Shesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya Mam Eva Ye Prapatyante Mayam Etam Tarantite. Taranti heißt frei werden, Tara, die Taraka-Energie von Krishna. Zu Deutsch, Krishna sagt, diese meine göttliche Energie, die aus den drei Gunas gewebt ist oder besteht, ist nur sehr schwierig zu überwinden. Nur derjenige, der sich mir hingegeben hat, da musst du jetzt nicht schlafen, das ist wichtig fürs spirituelle Leben. Nur derjenige, der sich mir hingegeben hat, kann sie überwinden. Nur der, das ist die einzige Möglichkeit. Krishna allein kann die Maya-Kraft von uns nehmen. Hingabe zu Krishna ist die Essenz unserer Bhakti-Bewegung. Und durch diese Sharanagati wird unsere Bhakti erhalten. Jiva Goswami beschreibt in seinen Sandavas, dass Sharanagati gleichzusetzen ist mit Shraddha, mit Vertrauen. Ich glaube, ihr alle wisst, dass Vertrauen die Grundlage von allem ist. Und Sharanagati ist so Vertrauen in der Praxis. Dass wir uns vertrauen, dass wir Vertrauen haben in Krishna. Und das äußert sich darin, dass wir die Dinge annehmen, die förderlich sind für den Dienst zu Krishna. Dass wir die Dinge ablehnen, die hinderlich sind. Ich gliedere jetzt die zehn Hingabe, Sharanagati in die sechs Abteilungen ein. Vertrauen zeigt sich daran, dass wir auch uns wissen, Krishna ist mein einziger Beschützer und auch mein einziger Erhalter. Krishna versorgt mich. Wenn wir uns in Sharanagati üben, können wir uns hingeben, Atma Nivedanam praktizieren, das ist die fünfte Abteilung der Hingabe. Und wir können auch schließlich das entwickeln, was so wichtig ist für Bhakti, Dainya oder auch Humility, nicht wirkliche Demut im Herzen. Das sind die Wege, Maya zu überwinden. Krishna hört die Gebete von jemandem, der sich übt in diesen sechs Vorgängen der Hingabe. Krishna hört nicht die Gebete eines Devotees, der sich nicht übt in Hingabe. Er hört sie vielleicht, aber er hört sie nicht. Also, vielleicht ist das ein bisschen komisch ausgedrückt. Erhören heißt, er nimmt sich der Gebete an und beantwortet sie dann auch. Wie können wir versuchen, Maya zu durchschauen? Es ist sehr, sehr schwierig. Also wirklich sehr, sehr schwierig. Aber was hilft ist, dass man die Devotees bittet um ein Feedback ab und an mal, die einem sagen können, Prabhuji, 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 du hast hier eine Aufgabe vor dir. Um das zu können, ist es ganz wichtig, dass wir eine liebevolle und vertrauensvolle Beziehung mit den Devotees anstreben. Wir können nicht in der Isolation leben von Devotees. Dann werden wir diesen Feedback nicht kriegen. Oder wenn wir den Feedback kriegen, wird er uns wenig nützen, weil wir den uns nicht zu Herzen nehmen können. Wir fühlen uns in dem Augenblick, wo uns jemand korrigiert, zu dem wir keine Liebe und Achtung haben, fühlen wir uns bedrängt und fühlen den starken Wunsch, uns zu verteidigen und in unserer Rolle weiterzumachen. Das ist fast nicht möglich für einen Menschen, der von jemandem Ratschlag anzunehmen, der wo er nicht diese Beziehung zu empfindet. Das geht nicht. Oder wenn es geht, wird man also reingepeitscht in so eine Sache. Und, wie heißt es in Englisch? A person convinced against his will is of the same opinion still. Eine Person, die gegen ihren Willen überzeugt wurde, ist immer noch der gleichen Ansicht wie vorher. So, also eine Sache ist, deswegen ist die Gemeinschaft von Devotees so wichtig. Es ist so wichtig, dass man da Ratschlag annimmt. Ich weiß zu meiner, wir haben einmal eine Pilgerreise unternommen, die wurden auch von hier, von der Schweiz aus organisiert. Von, wer war das nochmal? Madhu Mangal und Mark und seine Frau Maharani. Wir sind nach Muktinath mit einer Gruppe aus Congregation Members gepilgert. Und ja, sind dann durch das Tal gegangen, wo Bharata Maharaj in Maya gefallen ist. Wisst ihr, dass Bharata Maharaj der König der Welt war? Der hatte allem entsagt und ist dann ins heilige Kaligandaki-Tal gegangen. Er war auch auf der Entwicklungsstufe als Baba. Seine Augen waren ständig über durchströmt von Tränen der Liebe zu Krishna. Aber der hatte keine Gemeinschaft von Devotees. Und Prabhupada wird richtig von den Acharyas so ausgeführt. Der ist dann ganz kräftig nochmal versucht worden von der materiellen Energie, die in Form eines kleinen Rehkitzes kam. Ein ganz süßes Rehkitz. Und die kam so, dass der Bharata Maharaj hatte ethisch gar keine andere Möglichkeit, sich um den zu kümmern, dieses Rehkitz. Das war ein mutterloses Rehkitz. Ich will das jetzt nicht in Detail ausführen. Und dann musste sich diesen Rehkitz annehmen. Das kam in den Fluten des Kaligandaka-Geflusses herbeigeschossen. Habt ihr den Kaligandaki-Fluss mal gesehen? In Kalunashina, du warst, glaube ich, auch schon da, oder? Daniel? Beide Worte. Das war schon alles. Und die kam da runtergewaschen, also unglaublich heftig, oder musste die nehmen, rausnehmen und verliebte sich völlig in das Reh, also in einem Grade, dass er seine spirituellen Übungen schließlich nicht mehr ausübte. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie konnte das geschehen? Und Prabhupada antwortet die in den Erläuterungen, indem er die Acharyas zitiert. Er hatte keine Gemeinschaft mit Devotees. Da war niemand da, der ihm ein Feedback geben konnte. Und die Bodhi hätte gesagt, du übertreibst das jetzt mit der Zuneigung zu dem Reh. Man kann ihm ja ein bisschen was zu essen geben, ein bisschen so Grundfürsorge machen. Aber man muss nicht den ganzen Tag da. Nicht nötig. Also, die Bodhis hätten das sofort gemerkt. Aber er hatte keine Gemeinschaft und hat kein Feedback gehabt. So, das ist die Ursache für sein für uns unvorstellbares Fallen. Das ist wirklich unvorstellbar. Und das ist sehr wichtig, dass wir diese Gemeinschaft mit Devotees suchen und dass wir da auch etwas sehen können. Wir können uns leider nie selber sehen. Ich habe zwar im Govinda über diese wichtige Praxis gesprochen, dass man eine Beobachterrolle einnimmt und sich selbst beobachtet aus der Position der Erkenntnis heraus. Man muss sich darin vertiefen, dass man ein Teil Krishnas ist und von da dann aus schauen, von dieser Perspektive, ist alles okay jetzt im Augenblick mit mir oder einfach sich mal beobachten, mal sehen und sich dann gute Tipps geben. Mach doch dies hier und predige doch mal so und mach doch mal das. Sicherlich, das ist eine wichtige Übung und das kann auch funktionieren, aber wenn wir in Maya sind, will das nicht funktionieren. Den braucht man über den Tag, die kennt den Vivek, ja. Man sieht deine Erleichterung an. Hare Krishna, Hare Bol. So, yes, das ist ein wichtiger Punkt. Gut, ich bin hier an ein natürliches Ende gekommen. Ich wünsche euch alles Gute. War das Anruf? Ich kann das doch gar nicht glauben gestern. Ich bin heute so viele nice Leute. Ich kann das gar nicht glauben. Also es ist wirklich was Besonderes hier in Zürich. Ich bin ja überall am Predigen. Natürlich, Zagreb ist schon noch eine Stufe höher. Also was da vorbeikommt, das glaubt ihr nicht. Zagreb. Sarajevo, da kommen Minister vorbei. Ich habe jetzt gerade wieder ein Kommen gekriegt. Ich saß am, wir hatten so eine Morgenvorlesung gegeben. Wir mussten uns ein bisschen bewegen und waren dann in so eine Quelle gegangen in Sarajevo. Und mit 50 Devotees waren da und wir haben dann da über Chaitanya Lila gesprochen. Und dann kam plötzlich der Kulturminister herbei. Und ich habe, fühlt sich denn hier als Lecturer ein bisschen so. Kulturminister. Hat ihn dann gebeten, auf meiner Bank, wo ich saß, Platz zu nehmen und sagte, nein, es ist nicht angemessen. It is not appropriate. Und er hat sich dann auf den Boden zu den Devotees gesetzt und der Vorlesung beigewohnt und dann haben wir noch, es ist da auch noch ein, stell dir das mal vor, der Bürgermeister der Stadt war bei der Buchpromotion von dem Weg des großen Abschieds da, hat es jetzt gelesen. So Irena ist die Übersetzerin von dem Buch und war auch total begeistert. Das ist sehr, also nicht, dass ihr jetzt stolz werdet, das will ich nicht damit sagen. Ja, aber was mir wirklich auffiel, war, es sind ganz, ganz nice Leute, die mit einem spirituellen Anliegen auch herkommen. Ich hatte gestern mit Bettina gesprochen und sie gefragt, wie sie das wahrnimmt, weil sie ja in Deutschland auch unsere Tempel kennt und sie hatte gesagt, ja, hier kommen Leute hin, die sind einfach so gesund, so ein bisschen mehr sattwisch. Das ist natürlich eine relative Äußerung, die haben auch noch, können auch noch ein bisschen Fortschritt machen in Sattwagun, aber ein bisschen mehr und das stimmt. Und die kommen so, ich habe mit ein paar gesprochen, warum kommst du hier? Ja, ich muss etwas tun in meiner spirituellen Entwicklung. Das ist ihnen klar. Die kommen hierher, um spirituellen Fortschritt zu machen. Nicht einfach nur so ja, was tolles Essen oder ja, ich weiß nicht, wieso ich hier komme, sagen auch manche Leute. Nein, nein, ich muss jetzt das machen in meiner spirituellen Entwicklung. Das ist mir ganz wichtig. Und es ist hier so eine spirituelle Atmosphäre, wie gesagt. Das ist unglaublich, dass solche Leute, die wirklich kommen und wissbegierig sind, ja, da finde man solche Leute beim Predigen, das ist unglaublich. Nein, die sind wissbegierig, die haben den besten Ansatz. Krishna sagt, solche Leute sind ihm am liebsten von den vier, die zu ihm kommen. Also, sehr nice, dass wir hier predigen und ja, einfach weiter dem heiligen Namen dienen und weiter auch, das ist sehr schön auch zu sehen hier, dass die Devotees sehen, dass es gut ist zu chanten. Das ist wirklich die Kraft unserer Bewegung. Wenn wir chanten und diese Bhajan-Abende machen, wie Kalunashana, Prabhu und Madhava gestern und so, das ist ganz wichtig. Der heilige Name wird dafür sorgen, wenn wir dem richtig dienen, indem wir predigen und indem wir ihn selber chanten und vertiefen. Sehr wichtig, dann wird das schon alles glücken hier. Krishna ist ja auf dem Altar, der kontrolliert so und so alles. Ja, Hare Krishna. Gut, ich will jetzt mal aufhören, sonst komme ich ins Erzählen. Ich habe die Vorlesung also beendet. Ich möchte es nochmal zusammenfassen für euch. Nur Krishna wird nicht von Maya beeinflusst. Maya ist immer Apashraya, ein bisschen hinter ihm und sucht Zuflucht bei Krishna und schämt sich sogar. Aber alle sehr können vom Maya sehr leicht beeindruckt werden. Und deswegen ist es wichtig, Gemeinschaft mit Devotees zu pflegen. Also, wenn wir merken, dass die Gemeinschaft mit Devotees Sprünge und Risse haben, und wir kommen ja aus einer schwierigen Zeit heraus, und wir haben noch nicht alle unsere Devotees, ist noch nicht alles zusammengekittet und so weiter. Wir haben nur noch ordentlich Arbeit zu tun. Wenn wir merken, dass da Sprünge und Rissen sind, wir müssen das möglichst schnell hinkriegen, die zu kitten. Was immer es braucht dazu, eine demütige Haltung der Hingabe, müssen wir uns bemühen, dass das hinkommt, so gut wie es geht. Also wir können ja nicht mehr als uns bemühen. Und es ist sehr wichtig, dass die Gemeinschaft von Devotees intakt ist, sodass wir eben nicht vom Maya plötzlich, wie sagt man, in Schwitzerdeutsch reingenommen werden. Und na, das ist ein, das sagen wir in Deutschland, aber reingenommen. Ich glaube, das kommt von Chakshu Prabhu, hat diesen Begriff geprägt. Und wird vom Maya reingenommen. Gut, ich möchte hier jetzt enden. Meine Situation ist so, dass ich heute sehr eng bin mit den Terminen, leider jetzt keine Fragen entgegennehmen kann, denn ich glaube, es ist auch sehr klar, deswegen habe ich die Vorlesung nochmal zusammengefasst. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gornitai ki jai, Gor Premanandi Hari Hari Bo.